SR Info. Bilanz am Abend.
Dazu begrüßt Sie Jochen Marmitt. Bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Ein Prozess, der Augen öffnet. Urteile im Fall Pelikot. Russische Realität. Putin zieht seine Jahresbilanz. Und heftiger Anstieg. Was tun bei den kommenden Krankenkassen-Zusatzbeiträgen?
SR Info.
Avignon heute Morgen kurz nach 9. Die Urteile gegen die Vergewaltiger von Gisèle Pelicot fallen. Alle werden schuldig gesprochen. Der Hauptangeklagte, ihr Ex-Mann, muss 20 Jahre in Haft. Andere kommen teilweise mit Bewährungsstrafen davon. Neben den Urteilen ist aber vor allem bemerkenswert, dass dieser Vergewaltigungsprozess überhaupt öffentlich stattgefunden hat. Franziska Fiedler fasst die Entscheidungen und die Reaktionen darauf zusammen.
Sie wird gefeiert wie eine Heldin, Gisèle Pelicot, als sie am Morgen beim Gericht in Avignon ankommt. Sie wirkt ruhig, würdevoll, lächelt sogar ein wenig. Wie es in ihr aussehen mag, man kann es sich kaum vorstellen. Etwa um 9.40 Uhr dann die Urteilsverkündung. Das Urteil gegen Giselles Ehemann zuerst. Er wird schuldig gesprochen wegen schwerer Vergewaltigung und bekommt eine Haftstrafe von 20 Jahren. Alle anderen Männer, die sich an Giselle vergangen haben, ebenfalls schuldig. Sie bekommen zwischen 3 und 15 Jahren. Giselles Reaktion direkt danach. Sie respektiert die Entscheidung des Gerichts. Man merkt ihr an, wie bewegt sie ist. Giselle liest ein Statement vor mit ernster Miene und fester Stimme. Sie bedankt sich bei ihren Unterstützern, ihren Anwälten, sogar bei der Presse. Und sie denkt als erstes an ihre Kinder und ihre Enkelkinder, sagt sie. Und ich denke auch an all die Opfer, die bislang noch keine Anerkennung bekommen haben. Ich will, dass ihr wisst, dass wir den gleichen Kampf ausfechten. Ihre Kinder sind heute mit im Gericht. Sie äußern sich nach dem Urteil enttäuscht. Das Urteil gegen ihren Vater hatte zwar auch die Staatsanwaltschaft so gefordert, die Urteile gegen die 50 anderen Männer fallen aber zum Teil deutlich geringer aus. Das sieht auch die Anwältin von Dominique Pelicot kritisch. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Herr Pelicot nicht zwingend der Chef des Orchesters ist und die anderen nicht nur Musiker. Aber das Gericht hat jetzt den Chef des Orchesters verurteilt, weil es einen Unterschied zwischen ihm und den Musikern gemacht hat. Dominique also als Chef des Orchesters. Er hat seine Frau zahlreichen Männern im Internet angeboten und sie zu sich nach Hause eingeladen, wo sie Giselle vergewaltigten. Seine Musiker hatten sich zuletzt immer wieder damit verteidigt, dass sie nicht gewusst hätten, dass Giselle betäubt war. Draußen vor dem Gerichtssaal haben sich Menschentrauben versammelt. Sie halten Transparente mit Aufschriften wie »Danke für deinen Mut, Giselle« oder »Damit die Scham die Seite wechselt«. Diese Frau drückt aus, was viele hier fühlen. Wir wollen Giselle Danke sagen. Danke für ihren Mut. Danke, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt haben, die jetzt unsere ist. Aber einige sind wütend nach dem Urteil. Im Durchschnitt sind bei Vergewaltigungsprozessen in Frankreich in den letzten Jahren 11 Jahre verhängt worden. Viele Urteile in diesem Prozess sind zum Teil niedriger. Für Giselle ist es trotzdem ein Sieg. Sie wollte diesen öffentlichen Prozess, hat das sogar mit ihren Anwälten durchgesetzt. Sie wollte, dass all die Videos gezeigt werden, damit die Abgründe der Täter deutlich werden. Und sie sagt jetzt:
Je n'ai jamais regretté cette décision.
Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich habe Vertrauen darin, dass wir als Gesellschaft einen Weg finden, wo jeder, Mann und Frau, in Harmonie und gegenseitigem Respekt zusammenleben kann.
Dans le respect et la compréhension mutuelle.
Ob die Urteile noch angefochten werden, ist zurzeit noch nicht klar. Frankreich werden sie trotzdem nachhaltig verändert haben.
Dieser Prozess und die Hintergründe waren ein Schock, ohne Zweifel. Und wichtig dennoch, er hat auch etwas in Bewegung gesetzt. Es kommentiert unsere Pariser Korrespondentin Julia Borutta.
Der Mut und die Standfestigkeit von Gisèle Pelicot dürfen nicht ohne Folgen bleiben. Sie hat diesen Prozess für die Gesellschaft ausgefochten. Jetzt ist die Gesellschaft selber dran. Die Politik muss auf allen Ebenen reagieren. Erstens das Gesetz ändern, und zwar nach der Regel, nur ein Ja ist ein Ja. Alles andere bedeutet Nein. Nur wenn die explizite Zustimmung zur sexuellen Handlung im Gesetz steht, können auch die Fälle vor Gericht gebracht werden, in denen sich Frauen aus Angst und in Schockstarre nicht gewehrt haben. Zweitens, Schnelltests in jeder Apotheke verfügbar machen. Warum sollen sich Frauen nur auf Schwangerschaften, nicht aber auf Betäubungsmittel wie K.O.-Tropfen unkompliziert selber testen können? Drittens muss die französische Regierung ihre Pläne umsetzen und dafür sorgen, dass Frauen im Krankenhaus Anzeige erstatten können und nicht erst ein Kommissariat aufsuchen müssen. Denn alles, was hilft, die Hürde der Scham zu überwinden, ist richtig und dringend nötig. Es gibt ein Vor dem Prozess und ein Nach dem Prozess, Pelicot. So bitter es ist, wir alle müssen ab jetzt das Undenkbare für denkbar halten. Das ist eine schmerzhafte Lektion, aber weil Dominique Pellicot seine eigene Ehefrau über Jahre hinweg betäubte und vergewaltigte und weil es ihm ein leichtes war, für diese Taten Gleichgesinnte zu rekrutieren, ist klar, das Unvorstellbare ist vorstellbar. Zumal, und das hat mich persönlich besonders nachdenklich gemacht, Dominique Pellicot brauchte die Vergewaltiger nicht am anderen Ende Frankreichs suchen zu gehen. Er fand seine perversen Kompagnons zu Dutzenden in einem Umkreis von nur 20 bis 30 Kilometern. Das bedeutet, dass jede Frau begreifen muss, auch in meinem unmittelbaren Umkreis gibt es nicht nur einen, sondern Dutzende Männer, die zu solchen Taten fähig wären, wenn sie nur die Gelegenheit dazu hätten. Aber kein Grund zu verzweifeln. Auch hier geht Gisèle Pellicot als leuchtendes Beispiel voran. Sie hat sich durch diesen Prozess gekämpft, hat Haltung bewahrt bis zum Schluss. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung hat sie mit ungeheurer Würde, erleichtert, bewegt, aber gefasst, gesagt, sie denke vor allem an all jene Opfer, denen keine Gerechtigkeit widerfahren sei, die nicht mal als Opfer anerkannt würden. Mit ihnen teile sie denselben Kampf. Und sie hat gesagt, dass sie Vertrauen in diese Gesellschaft habe, eine Zukunft anzustreben, in der Männer und Frauen in Harmonie leben können. Das, was Gisèle Pellicot widerfahren ist, ist ein Schock, aber ein heilsamer Schock. Gisèle Pellicot hat uns mit ihrem Mut und ihrer Standfestigkeit die Augen geöffnet. Jetzt müssen wir alle auch hinsehen.
Die Meinung von Julia Borutta. Sie kommentierte die Urteile und den Pellicot-Prozess in Avignon in Frankreich. Sie hören SR-Info mit der Bilanz am Abend. Was ist, wenn Donald Trump die Militärhilfe für die Ukraine kürzt? Was bedeuten seine Pläne für eine Waffenruhe, auch für die Europäer? Diese Fragen hat NATO-Generalsekretär Rutte bei einem informellen Gipfel in Brüssel am gestrigen Abend schon besprochen. Und genau mit diesem Schwerpunkt gehen es dann heute in großer Runde beim EU-Gipfel weiter. Die Ukraine, wie weiter? Und welche Gefahren drohen eigentlich dem Welthandel? Katrin Schmidt.
Der letzte Gipfel vor Weihnachten, der letzte in 2024 und der letzte vor dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA. Und mal wieder einer mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als Gast und der Gipfelfrage Nummer 1, wie kann die Ukraine weiter abgesichert werden?
Top priority for us, this is the protection.
Die oberste Priorität für uns ist der Schutz unseres Energiesektors. Ich spreche über die Sicherheit von Kernkraftwerken und Gasspeichern. Das ist auch für die Ukraine und andere Europäer wichtig.
So Zelensky. Genauso wichtig wie diese Sicherheitsgarantien für heute, zu denen auch mehr Waffen und mehr Luftverteidigung gehören, ist der Gipfelrunde auch die Diskussion über die Sicherheitsgarantien für ein Morgen, also einen unbekannten Zeitpunkt, ab dem ein Waffenstillstand abgesichert werden könnte. Europäische Friedenstruppen ist das Stichwort, aber die Diskussion darüber soll nicht öffentlich geführt werden. Das beschwor am Vorabend bereits NATO-Generalsekretär Mark Rutte.
Wenn wir jetzt anfangen, untereinander zu diskutieren, wie ein Friedensabkommen aussehen könnte, machen wir es den Russen so leicht. Denn sie sitzen da in Liegestühlen, hören unseren Diskussionen zu, rauchen eine schöne Zigarre und sehen sich all diese Fernsehaufnahmen an. Und ich glaube nicht, dass das hilfreich ist.
Der dritte, vierte Schritt vor dem ersten, so nannte Bundeskanzler Olaf Scholz die Debatte um Friedenstruppen in Brüssel. Er will erstmal mit den EU-Partnern vor allem eines gemeinsam festhalten.
Dass es keine Entscheidung geben darf über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg. Das gilt für uns als auch für alle anderen. Wir müssen das mit den Ukrainerinnen und Ukrainern gemeinsam entwickeln, was möglich ist. Und aus meiner Sicht ist das auch genau die Aufgabe, um die es jetzt geht.
Gerade mit Blick auf den Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar. Der nämlich hat ja nicht nur angekündigt, dass sich die Ukraine auf deutlich weniger Militärhilfe einstellen muss, sondern auch, dass er schnell, am besten binnen 24 Stunden, eine Waffenruhe herbeiführen will. Scholz warnt in diesem Zusammenhang vor einem Diktatfrieden. Und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betont: Jeder zu frühe Vorstoß zu Verhandlungen wäre für die Ukraine ein schlechter Deal. Alle anderen Akteure in der Welt beobachten wirklich genau, wie wir in diesem Fall handeln. Und deshalb müssen wir stark und einig sein. Syrien zeigt uns, dass Russland nicht unbesiegbar ist und wir sollten unsere eigene Macht nicht unterschätzen. Wie weit die Ukraine aber mit EU-Power alleine käme, da hat auch Volodymyr Zelensky so seine Bedenken. Er werde schnell Gespräche mit Trump führen, so Zelensky, und appelliert an die EU-Staats- und Regierungschefs.
From the very beginning of next year, we need very much unity.
Ab Anfang nächsten Jahres brauchen wir sehr viel Einigkeit zwischen den Vereinigten Staaten und der EU und den Ländern Europas. Ich denke, nur gemeinsam können die Vereinigten Staaten und Europa Putin wirklich stoppen und die Ukraine retten.
Die Zusammenarbeit mit den USA ist ohnehin eines der weiteren Top-Themen des Gipfels, der bis in den späten Abend dauern dürfte. In puncto Sicherheit und genauso in puncto Handelsfragen. Während Deutschland, so hört man hinter den Kulissen in Brüssel, ohnehin fürchtet, dass US-Sanktionen vor allem die deutsche Wirtschaft treffen könnten, mahnt auch die EU-Außenbeauftragte Kallas. Wenn es einen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union gibt, dann ist es am Ende China, das laut lacht. Aufgabe in Brüssel sei es also, mit dafür zu sorgen, dass die EU-Länder gegenüber den USA zusammenbleiben und nicht Einzelne in Washington versuchen, den besten Deal für sich zu machen.
Und damit sind wir in Moskau. Da gab es heute eine Veranstaltung mit dem Titel Die Ergebnisse des Jahres. Gastgeber und Veranstalter Wladimir Putin. Gegen 12 begann diese große Jahrespressekonferenz, in der Putin Fragen von Journalisten, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet. Auf die hat er sich, so war es im Vorfeld zu hören, 2 Tage lang vorbereitet und ebenfalls nach offiziellen russischen Angaben seien über 2 Millionen Fragen, Klagen und sonstige Eingaben schon vorab eingegangen. Jürgen Buch hat sich die Veranstaltung angeschaut.
Wladimir Putin hat erst einmal klargestellt, wie er die Weltlage sieht, bevor er auf Fragen von Journalisten und Bürgern eingegangen ist. In Russland läuft's, so seine Analyse. Insgesamt ist die Situation in Russland normal und stabil. Wir entwickeln uns weiter, egal was passiert, trotz aller äußeren Bedrohungen und Versuche, uns zu beeinflussen. Dieses Jahr wächst unsere Wirtschaft um 3,9%, vielleicht sogar um 4%. Ganz anders in Westeuropa und insbesondere in Deutschland, so Putin. Da gäbe es nämlich gar kein Wachstum. Und dann ging es auch schon um die sogenannte militärische Spezialoperation, also den Krieg gegen die Ukraine. Putin gab sich siegessicher. Es gehe an allen Fronten voran und alle von Anfang an gesetzten Ziele würden erreicht. Insbesondere ging Putin auf die Lage in der russischen Region Kursk ein. Ukrainische Truppen halten dort seit Monaten mehrere 100 Quadratkilometer besetzt. Auch hier kündigte Putin Erfolge an. Ich möchte jetzt kein konkretes Datum nennen, an dem die Ukrainer zurückgeschlagen sein werden. Unsere Jungs kämpfen, das sind ernste Kämpfe. Aber die Frage nach einem bestimmten Datum tut mir leid. Das kann ich im Moment einfach nicht sagen. Ich verstehe, dass das, was den Menschen dort widerfährt, nichts Gutes ist. Die Menschen erleiden Trauer, Verluste und Unannehmlichkeiten. Aber wir werden auf jeden Fall alles tun, was nötig ist. Daran besteht kein Zweifel. Und alles werde wieder aufgebaut. Putin versprach auch ein großes Wiederaufbauprogramm für die ukrainischen Regionen, die Russland als annektiert betrachtet. Also für die Krim, Luhansk, Donetsk, Saporischja und Cherson. Er versprach große Investitionen in den nächsten Jahren. Wir haben ein großes Programm zum Wiederaufbau und zur Entwicklung dieser Gebiete. Das läuft bis 2030 und die Arbeit daran läuft bereits in sehr vielen Bereichen. Da geht es um die Verkehrsinfrastruktur, Wohnungsbau, das Gesundheitssystem, die Kultur. Innerhalb von 3 Jahren wollen wir zum Beispiel das gesamte Straßennetz auf den russischen Standard bringen. Putin wurde auch nach den zukünftigen Beziehungen zwischen Russland und Syrien gefragt. Russland sei interessiert daran, seine beiden Militärstützpunkte dort zu behalten, so das Staatsoberhaupt. Es komme jetzt auf die Verhandlungen mit den neuen Machthabern an. Dabei müssten die russischen Interessen berücksichtigt werden. Auf Medienberichte, wonach Russland sein Militär aus Syrien abziehe, ging er nicht ein. In der großen Sprechstunde Putins nahm die große internationale Politik viel Zeit ein. Neben der Ukraine und Syrien sprach Putin über Russlands Rolle im Rahmen der BRICS-Staaten und über die guten Beziehungen zu China. Innenpolitische und soziale Themen wurden erst später behandelt. Und das, obwohl die offizielle Auswertung der eingegangenen Fragen ergab, dass die Menschen vor allem Soziales, Wohnen und Gesundheit interessiert. Da ging es dann unter anderem um ein Thema, das Putin schon lange umtreibt, die niedrige Geburtenrate. Er verwies darauf, dass es schon viele Maßnahmen gäbe, um die Menschen dazu zu bewegen, mehr Kinder zu bekommen, vor allem finanzielle Anreize. Die Geburtenrate liege in Russland bei 1,4 Kindern pro Frau. Um nicht auszusterben, so Putin, seien mehr Kinder nötig. Und gegen Ende gab es dann noch eine Blitzfragerunde. Da kam Putin auch wieder auf Deutschland zu sprechen. Mit welchem Verstorbenen er denn gerne eine Tasse Tee trinken würde, wurde Putin gefragt. Zum Beispiel mit dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl, so Putin. Der sei ein großer Mensch und großer Politiker gewesen. Er sei auch nach seiner Kanzlerschaft oft zu Besuch gekommen und man habe sehr interessante Gespräche geführt.
Tee trinken mit Helmut Kohl, mehr Kinder für Russland und andere Ergebnisse des Jahres aus Moskau. Jürgen Buch hat berichtet. Damit zu einem anderen Krieg, der in Gaza. Dort wurden neue Vorwürfe gegen Israel erhoben. Hilfsorganisationen sagen, die Zerstörung der Wasserinfrastruktur, die werde im Gazastreifen von der israelischen Armee gezielt eingesetzt, weil sie dort die Lebensgrundlagen der Menschen zerstören möchten. Tatsächlich hat nach ihren Untersuchungen die Bevölkerung dort deutlich weniger als das tägliche Minimum an Wasser zur Verfügung, was zu Krankheiten in manchen Fällen sogar zum Tod führen kann. Also wirklich schwerwiegende Vorwürfe, die Israel bestreitet. Jan-Christoph Kitzler.
Fragt man israelische Stellen und Palästinenser, wie es um die Wasserversorgung in Gaza steht, bekommt man sich widersprechende Antworten. Klar ist nur, dass es auch Aussagen gab, wie diese von Israels damaligem Verteidigungsminister Yoav Gallant, der wenige Stunden nach dem Terrorüberfall des 7. Oktober sagte. Wir haben eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom, kein Essen, kein Wasser, keinen Treibstoff geben. Alles ist zu. Wir kämpfen gegen Tiere und handeln entsprechend. Sätze wie diese tauchen in Berichten auf, die beweisen wollen, dass Israel im Gazakrieg den Entzug von Wasser systematisch als Kriegswaffe einsetzt. Zu diesem Ergebnis kam ein Bericht von Oxfam im Sommer. Ein neuer Bericht von Human Rights Watch kommt zu ähnlichen Schlüssen. Tatsächlich gibt es Videos, die zeigen, wie israelische Soldaten Wasserleitungen abdrehen. Doch nach über 14 Monaten Krieg ist vor allem die Zerstörung der Wasserinfrastruktur in Gaza ein Problem. Wir erreichen Gada al-Haddad im Gazastreifen. In Dire Balla arbeitet sie für Oxfam, lebt aber auch selbst mit dem Wassermangel. Seit Kriegsbeginn rationieren wir das Wasser. Das sagen wir den Kindern und der ganzen Familie. Denn auch wenn wir jetzt vielleicht Wasser haben, ist es nicht sicher, ob es morgen welches gibt. Das ist furchtbar, denn Wasser ist ein grundlegendes Menschenrecht. Jede und jeder sollte Zugang zu Wasser haben. Aber was wir sehen, ist, dass es weniger als das Minimum gibt. In Deutschland verbraucht jeder Mensch im Durchschnitt 128 Liter Wasser am Tag. In Gaza war die Versorgung nach offiziellen Angaben vor dem Krieg nicht schlecht. Rund 90 Liter hatte eine Person im Durchschnitt pro Tag zur Verfügung. Jetzt sind es nach Berechnungen von Oxfam deutlich unter 10 Liter, im Norden des Gebietes sogar unter 5 Liter pro Person am Tag. Kannst du dir das vorstellen? Wir nutzen das zum Trinken, Kochen und Waschen für alles. Und das ist weit unter dem international anerkannten Minimum von 15 Litern am Tag pro Person, um in einer Notlage überleben zu können. Die israelische Zivilverwaltung für die palästinensischen Gebiete nennt auf ARD-Anfrage andere Zahlen. Demnach seien Zehntausende Tonnen an Wasser mit Lkw in das Gebiet gebracht worden. Nach israelischen Angaben sollen die Menschen im Norden etwa 107 Liter Wasser pro Kopf am Tag zur Verfügung haben. Im zentralen Teil des Gebietes rund 34 Liter, im Süden etwa 20 Liter pro Kopf und Tag. Überprüfen lässt sich das nicht. Aber man kann mit Monta Schoblak sprechen, dem Chef des kommunalen Wasserversorgers in Gaza. Seit Monaten ist er in Kairo, aber er hält Kontakt zu seinen Kollegen. Er berichtet von einem Vorfall Ende Oktober. Palästinensische Arbeiter wollten eine Wasserleitung reparieren. Der Einsatz sei mit den israelischen Stellen abgestimmt gewesen, sagt Schoblak. Das hat sie nicht davor geschützt, ins Visier zu geraten, noch bevor sie angekommen waren, um die Leitung zu reparieren. Schon bevor sie in das Auto gestiegen sind, wurden sie angegriffen und getötet. Es waren 4 Menschen und das ist nur der letzte Fall. Wir haben schon weitere 15 unserer Leute verloren. Sie wurden getötet, angegriffen, als sie zur Arbeit wollten. Schoblak ist Ingenieur und antwortet auch auf die Frage, ob Israel in Gaza mit dem Entzug von Wasser Kriegsverbrechen begehe, mit Zahlen. Today in Gaza City, for example, 80% of water wells are destroyed. 80% der Brunnen in Gaza sind heute zerstört, auch im Norden. 3 Kläranlagen, die mit Steuergeldern unserer Partner gebaut wurden, sind fast zerstört. Die Anlage im mittleren Teil, die von Deutschland finanziert wurde, völlig. Zurzeit stehen nur 16% unserer Produktionskapazitäten zur Verfügung.
Sie hören SR Info mit der Bilanz am Abend. Weitere Meldungen des Tages hat Peter Weizmann.
Die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes erwartet für die Wirtschaft auch im kommenden Jahr kaum spürbare Verbesserungen. IHK-Hauptgeschäftsführer Thomé sagte, man rechne mit einem Wachstum um 0,25%. Das zeige die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit. Bereits in diesem Jahr seien die Aufträge und Umsätze bis September um rund 6% eingebrochen, deutlich stärker als im Bundesschnitt. Saar-IHK-Präsident Dornseifer fordert von der zukünftigen Bundesregierung schnelle Reformen, etwa bei der Rente. Außerdem hält er Steuersenkungen und Investitionsförderungen für notwendig. Im November hatte sich die saarländische Härtefallkommission gegen die Abschiebung einer Familie aus dem Libanon eingesetzt. Jetzt hat Innenminister Joost entschieden, dass die Familie im Saarland bleiben darf. Die Eltern und ihre 14-jährige Tochter erhalten nun einen Aufenthaltsstatus. Das macht die Arbeitssuche für die Eltern leichter. Beide sind gelernte Krankenpfleger. Der Vater hatte bereits eine Jobzusage in einem Seniorenheim. Wie es heißt, waren ihre gute Integration und Deutschkenntnisse entscheidend für die Entscheidung des Innenministeriums. Die Juroren des nächsten Saarbrücker Ofels Filmfestivals stehen fest. Unter anderem wird die Schauspielerin Sibel Kekili für die Spielfilmjury mitentscheiden. Bekannt wurde Kekili 2004 durch den Film Gegen die Wand. Krimi-Fans kennen die 44-Jährige auch als frühere Tatortkommissarin. Neben ihr wurde Regisseur Max Kleschinski in die Jury geholt. Er hat im vergangenen Jahr den Max-Ofels-Preis in der Kategorie Bester Spielfilm gewonnen. Insgesamt haben die Veranstalter 29 Mitglieder in 8 Wettbewerbsjurys berufen.
SR Info.
Mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit hat der Bundestag beschlossen, dass Regelungen für das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz stärker verankert werden. Vor allen Dingen soll der Bundesrat die Wahl neuer Richter übernehmen können, wenn sich im Bundestag keine Zweidrittelmehrheit findet. Das zielt insbesondere darauf ab, eine mögliche Sperrminorität radikaler Parteien zu umgehen. Es kommentiert Anne-Kathrin Mellmann.
Es geht doch. Gemeinsamkeit ist möglich. Dieselben, die sich derzeit im und außerhalb des Bundestags im Wahlkampf beschimpfen und kaum noch Mehrheiten zustande bringen, haben sich zusammengetan. Für etwas Wichtiges, Großes. Und das war kein zähneknirschendes Zusammenraufen, sondern eine von Vernunft getragene Entscheidung von SPD, Grünen, FDP, Union und der Gruppe Die Linke. Die Absicherung des Bundesverfassungsgerichts taugt eben nicht für Wahlkampfrhetorik, weil es hier um den Kern unserer Demokratie geht. Diktaturen sterben mit lautem Knall durch Revolution, Militärputsch, Volksaufstand oder durch bewaffnete Rebellen wie gerade in Syrien. Demokratien aber können von innen ausgehöhlt werden. Wenn sich Regierungen, die demokratisch gewählt worden sind, die Institutionen des Staates nach und nach untertan machen, sie mit Gefolgsleuten besetzen. Weltweit findet das statt. Als Korrespondentin konnte ich das in Venezuela und Nicaragua beobachten. Und man muss gar nicht so weit gehen. Im Nachbarland Polen hatte die frühere PiS-Regierung ins Justizsystem eingegriffen und die Unabhängigkeit von Richtern eingeschränkt. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht, das uns schützt. Darum hat es verdient, dass wir es schützen. Per Grundgesetz. Die Zweidrittelmehrheit, die nötig war, um das Grundgesetz zu ändern, wird in Zukunft vielleicht nur noch schwer erreicht werden, falls Extremisten mehr Parlamentssitze erringen. Daher war es höchste Zeit. Es ist 5:05. Demokraten haben die Möglichkeiten der Demokratie genutzt. Sie haben eine gemeinsame Brandmauer hochgezogen. Gegen wen? Das war von Anfang an klar. Trotzdem fiel der Name AfD kaum. Sie ist der Elefant im Raum, wird gemieden. Mehr Offenheit wäre aber hilfreich. Offenes Visier. Denn es handelt sich ganz klar um eine Lex AfD. Ein Stoppschild für destruktive Kräfte in diesem Land, wie es heute im Bundestag hieß. Auch das BSW hat mit seinen Gegenstimmen deutlich gemacht, wie wichtig dieser Schritt war. Es hackt herum auf politischen Eliten, die angeblich ihre Macht festigen wollen. Dabei dient die Grundgesetzänderung gerade der politischen Unabhängigkeit des Gerichts gegen politischen Einfluss.
Am Freitag muss noch der Bundesrat zustimmen. Handwerker, Pflegekräfte, Ingenieure, die Bandbreite des Mangels ist groß, deutschlandweit. Aber welche Branchen sind vom Mitarbeitermangel besonders betroffen? Welche Wege aus der Misere gibt es bei Betrieben und Politik? Antworten auf diese Fragen hatte heute der aktuelle DIHK-Fachkräftereport versprochen. Aus Berlin Lisa Splanemann.
Neben gesunkener Nachfrage und weniger Aufträgen leidet die deutsche Wirtschaft unter einem weiteren Problem, dem Fachkräftemangel. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland suchen Firmen Personal. Aber es sinkt die Personalnachfrage infolge wirtschaftlicher Schwäche, so die Deutsche Industrie- und Handelskammer, kurz DIHK. Es drohe eine steigende Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig tun sich Unternehmen schwer, Leute zu finden, so Achim Derks, stellvertretender DIHK-Hauptgeschäftsführer.
Die Zahl derjenigen, die nicht einstellen, nimmt aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche zu. Deshalb haben wir jetzt zwei Probleme. Auf der einen Seite Unternehmen, denen es gut geht, die aber ein Problem damit haben, dass sie nicht mehr Leute einstellen können. Und auf der anderen Seite eben diejenigen, die abbauen. Und das passt nicht so wirklich zusammen, sondern leider führt beides dazu, dass wir weniger Wachstum haben, als wir alle gerne hätten.
Das Bruttoinlandsprodukt hatte, nach Zahlen des Statistischen Bundesamts, im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal mit 0,1% nur einen kleinen Zuwachs. Der wirtschaftliche Aufschwung bleibt bislang aus. Die Personalplanung der Unternehmen werde restriktiver, so das IFO-Institut. Sein aktuelles Beschäftigungsbarometer ist gefallen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft.
Und wir haben geschätzt, dass gesamtwirtschaftlich die Tatsache, dass wir rund knapp 1,5 Millionen offene Stellen haben, dazu führt, dass wir insgesamt 80 Milliarden weniger Wertschöpfung haben, was eine ganze Menge ist, wenn Sie sich überlegen, dass das alleine 30 bis 40 Milliarden weniger Steuern und Sozialeinnahmen bedeutet, dann sehen wir, dass wir bei Diskussionen um öffentliche Haushalte und Schuldenbremsen ganz woanders stehen würden, wenn wir hier die Potenziale besser heben würden.
Lindern könnte unter anderem ein Bürokratieabbau. Dann bliebe mehr Kapazität für anderes. Achim Derks, stellvertretender DIHK-Hauptgeschäftsführer, sagt:
Über 60% der Unternehmen, die suchen, sagen, Bürokratieabbau ist entscheidend. Das wundert vielleicht den einen oder anderen. Man hört das immer, die Unternehmen wollen Bürokratie abbauen, aber das müssen ja auch Menschen machen. Und gerade wenn Fachkräfte knapp sind, dann sagen die Unternehmen, macht es natürlich wenig Sinn, wenn die zu viel sich mit Papier, mit Statistikpflichten, mit Genehmigungsverfahren, mit Berichtspflichten auseinandersetzen müssen. Und die Zeit fehlt dann einfach, um sich mit den Produkten, mit der Produktentwicklung, mit dem Kunden und neuen Ideen zu beschäftigen. Also das ist ein Hebel, um die Arbeitszeit einfach sinnvoller zu nutzen für uns alle.
Zunächst werde die Situation am Arbeitsmarkt schwierig bleiben angesichts der Wirtschaftsschwäche, prognostiziert der Experte. Gleichzeitig bleibe der Fachkräftemangel aus demografischen Gründen ein großes Problem.
Und damit noch zu einer Nachricht kurz vor Jahresschluss. Es geht um den radikalen Anstieg der Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen. Die größte deutsche gesetzliche Versicherung, die Techniker Krankenkasse, hat ja schon mitgeteilt, dass sich die Zusatzbeiträge für das kommende Jahr fast verdoppeln werden. Von 1,2% auf 2,45. Auch andere Krankenkassen werden für das nächste Jahr nachziehen. Frage an Birgit Eger aus der ARD Finanzredaktion. Was kann ich, wir denn tun, wenn meine Krankenkasse die Beiträge erhöht?
Dann habe ich ein Sonderkündigungsrecht. In diesem Fall, also für die Änderungen im Januar, gilt das bis zum 31.01. Ich kann mir dann eine neue Kasse aussuchen. Eine Liste gibt es zum Beispiel auf der Seite des GKV-Spitzenverbandes. Man muss nur ein bisschen darauf achten, manche Kassen nehmen nur regionale Mitglieder auf, also vielleicht nicht das Bundesland, aus dem man gerade kommt. Und jede gesetzliche Kasse muss einen aufnehmen, ohne Gesundheitsprüfung, wie es zum Beispiel bei den privaten Kassen üblich ist. Man kann sich dann einfach an die Krankenkasse wenden, in die man gerne möchte. Die erledigt dann den Wechsel, aber das dauert 2 Monate. Also wenn ich bis zum 31.01. kündige, muss ich noch 2 Monate den alten, teureren Beitrag zahlen und bin dann erst ab dem 1.04. Mitglied der neuen Kasse.
Stellt sich natürlich auch die Frage, woher weiß ich denn überhaupt, welche Krankenkasse zu mir passt?
Das ist tatsächlich total individuell. Die gesetzlichen Leistungen müssen alle Kassen gleich anbieten. Dann muss ich überlegen, was ist mir wichtig? Vorsorgekurse zum Beispiel, zusätzliche Zahn- oder Impfleistungen. Ist es für mich wichtig, dass die Kasse ein Ladenlokal hat, wo ich hingehen kann, oder reicht mir eine Online-Kasse? Aber vielleicht lohnt sich auch ein Wechsel gar nicht. Es lohnt sich aber, mal nachzusehen, welche Leistungen meine Kasse tatsächlich bietet. Oft weiß man das gar nicht. Und wenn man dann feststellt, es gibt doch mehr gute Leistungen, dann lohnt sich vielleicht ein Wechsel überhaupt nicht. Falls man gewechselt hat und dann immer noch unzufrieden ist, dann kann man ja später auch wieder wechseln. Dann hat man ein Kündigungsrecht von 2 Monaten zum Monatsende, wenn man mindestens 12 Monate bei einer Kasse war.
Müssen wir denn jetzt insgesamt mit weiter steigenden Kosten auch rechnen?
Ja, billiger wird es leider nicht, da unsere Gesellschaft immer älter und kränker wird. Aber auch Forschung und Entwicklung teurer werden, die Lohnkosten steigen, werden wir jetzt immer mit regelmäßigen Steigerungen rechnen müssen. Alternativ müsste man die Leistungen kürzen. Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen dann zu dem einheitlich festgelegten Beitrag von 16,4% auch Zusatzbeiträge erheben. Das geht aber nicht willkürlich, nur zur Kostendeckung und muss auch genehmigt werden. Das macht das Bundesamt für Soziale Sicherung. Das führt die Aufsicht über die Sozialversicherung. Dieses Jahr hat der Schätzerkreis des Bundesgesundheitsministeriums, der immer ausrechnet, um wie viel die Ausgaben durchschnittlich bei den Kassen steigen dürfen, der hat für dieses Jahr eine Anhebung des Zusatzbeitrages von 0,8% vorgeschlagen. Und die Hälfte des Zusatzbeitrages wie auch des gesamten Beitrages zahlt immer der Arbeitgeber.
Informationen zu steigenden Krankenkassenzusatzbeiträgen von Birgit Eger. Damit zu den Wetteraussichten in der Nacht. Immer mal wieder auch Graubelschauer, Schneeregen möglich. 0 bis 3 Grad kann morgen früh glatt werden. Am Freitag selbst dann dichte Wolken, Sonne, Regen, Schnee, Graubelschauer 2 bis 5 Grad. Soweit SR-Infobilanz am Abend. Am Mikrofon war Jochen Marmitt.